Hallo und herzlich willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis Dell. Das hier ist Teil 2 einer 7-teiligen Miniserie. Ich glaube, sie wird nicht viel Sinn machen, wenn man das erste Teil nicht hört. Geh mal jetzt ein bisschen so einen Schritt zurück und rede ein bisschen genereller, wenn ich über das Essen und so weiter rede. Aber trotzdem war das Wichtigste für die Kalapuyas Kermes. Kermes ist eine Art Lilie. Es gibt eine ähnliche Art, die giftig ist. Und wir sagen dazu Death Kermes. Ich glaube, die ist teilweise weiß. Aber die Kermes, die essbare Kermes-Lilie, ist so blau-lila eher und wächst hier überall. In Sumpfgebiet. Rehe lieben es. Rehe, wenn sie für die... Es ist so Tulpen, so eine Wurzel... Dings. Man grabt also die Wurzelknollen aus, die ein bisschen wie Tulpen erinnern, ein bisschen auch wie Kartoffel oder halt so eine Wurzelgemüse eben. Zur richtigen Jahreszeit werden halt Kermes aufgegraben und gegessen, also erstmal was auch immer, gelagert und dann das Ganze ist sehr kompliziert zu kochen und das erkläre ich auch, aber jetzt, es ist sehr interessant auch. Aber es war halt so, dass also die Hauptnahrungsding, so wie Reis oder Brot oder Kartoffel eben, haben Kalapuya und auch andere Indianer Kermes geerntet und gegessen. Und also was man gleich am Anfang an sagen muss, ist, Indianer, also diese Indianer, Kalapuya, wir haben sie missschätzt. Also das ist vielleicht keine Überraschung, aber wir haben sie als wilde Primitive gesehen, die keine Landwirtschaft betreiben. Und ich glaube, wenn man tilgt und Dinge so anbaut, wie weiße Europäer das anbauen, dann könnte man meinetwegen recht haben, aber es ist trotzdem eigentlich zu simpel und falsch. Denn die Kalapuya haben schon Kermes-Dinge gepflegt, Kermesfelder. Und dann auch andere Gemüse, die ich dann beschreiben werde. So ganze Felder absichtlich abgebrannt, dass die Unkraute weggehen und diese überleben. Und also schon ganze Felder gepflegt in einer Weise, die uns dann genervt haben. Weil wenn man ein Feld abfackelt und irgendein Weißer hat dort einen Zaun gebaut und hat dort hinter Schafe oder Kühe, dann haben wir uns ganz doll geärgert und sind gleich zum Gericht oder gleich zur Waffe und haben Kalapuya-Jagd gemacht. Und somit waren gleich am Anfang so ganz tiefe Missverständnisse zwischen unserer Kultur und das der Einheimischen. Aber wir haben eben nicht verstanden, dass sie Kermes eigentlich in einer Weise angebaut haben, die natürlichen Felder vergrößert und die Ökosysteme so gemacht, dass das Ökosystem Kermes und andere Dinge bevorzugt, wie wir Europäer das auch in Europa taten. Genau, auf jeden Fall, sie hatten schon eine ganze große Kultur und religiöse Brauche und Rituale um Kermes rum und das Ganze. Wahrscheinlich rede ich zu schnell, habe ich gerade bemerkt. I'm sorry. Ich erzähle euch alle also in aller Ruhe von Kermes. Und ich habe eine Quelle. Ich habe sehr viele Quellen zu dem, aber Kermes ist auf Seite... Ich habe hier ein Buch in der Hand. Kermes 35. Ich habe hier ein Buch in der Hand von Edith Hensoldt, in den 50er geschrieben. Und dieses Buch ist mir sehr wichtig und hat eine Geschichte, die mir sehr persönlich ist. Let's see, 35. Aber zuerst Kermes. Ach, ich muss das ja übersetzen. ich dachte, ich könnte euch das einfach vorlesen. Das lateinische Kermassia mit 2 S. Es ist das wichtigste und weit erhältlichste Nahrungsmittel, Food, und furnished und erstattet einen Großteil von ihrem Leben. Also mit ihrem Leben meine ich die Indianer Oregons. Dieses Buch von Edith Hensoldt heißt Das Original in den 50er hieß How Oregon Indians Used the Native Flora. Und eine neue Version von diesem Jahr von mir, von Travis Dow, bei Amazon erhältlich. Ich habe das Wort Indianer rausgenommen und es heißt How Oregon Natives Used the Native Flora. Und auf Seite 35, the Camas Fields, die Camas-Felder, manchmal Quadratmeilen groß, wurden behutsam oder neidisch bewachte Tribal Property, Tribal Besitztum oder Land. Einige Kriege wurden über ihnen gekämpft. Chief Joseph von den Nez Perce-Stamm, also oben in Idaho heute, hat gegen Weiße gekämpft, um ihre Felder von dem Pflug zu retten. Die Wurzeln, sage ich mal, das Wurzelgemüse tief in einem, also brick-like, fast, also Ziegelstein, harter Boden, weil es schon sehr tonhaltig ist hier, wurde mit einem 3,5 Fuß Stock, so um einen Meter, bisschen länger als ein Meter, geschärft und an einem Ende gekurvt mit einem gebogenen Griff von Elchhorn am anderen Ende. Die Wurzel ist plump, also rund und auch nahrreich, ein guter Brotersatz. Einheimische campten zur rechten Jahreszeit, um es zu sammeln und trockneten dann das Jahresvorrat. Als es frisch war, haben sie es einfach roh gegessen oder gekocht oder geroasted, also über dem Feuer. Die Wurzeln wurden gebacken in einem Pit. Das erkläre ich gleich nochmal, aber in diesem Buch, also mit flachen Steinen bedeckter so Graben, sage ich mal so, Pit. Die Steine wurden erstmal ganz heiß gemacht. Kohle wurde erstmal weggemacht von den Steinen. Dann kam eine spezielles, also eine besondere Art Gras von den Gebirgen. Eine Schicht davon und dann eine Schicht Camas, also Camas. Dann mehr Gras, so eine Matte und dann schließlich obendrauf Erde. Und darauf wurde ein Feuer gebaut. Die 2 Tage Nacht und also 2 Nächte und ein Tag brannte und nur von den erfahrensten Frauen dafür gesorgt. So, mir wurde persönlich noch gesagt in dem Tribal Center hier von jemandem, der das gemacht hat, ich weiß nicht, welcher Stamm er ist, aber eines der Grand Ronde Einheimischen. Und es kann eben oft schief gehen, wenn es nicht die erfahrensten Frauen machen und man meint, man folge einfach ein Rezept. Es gibt auch im Internet so Slow Cooker Rezepte, man kann das in der Küche probieren. Aber wenn man das traditionell versuchen will, ist es wohl oft passiert, dass die Ernte einfach in glühende Kohle aufgeht und man schließlich nur Asche hat nach den 2,5 Tage. Genau, also das ist schon ein bisschen Geschick und so hinzu. Und es kommt zusätzlich so eine Art Sonnenblume, zum Beispiel Hedduk Sidum Californicum. Auch da wurden die Wurzeln eher gegessen. Camopterus, Wild Parsley, Petersilie. Aber dieses Buch, das ich, irgendwo muss ich das erzählen, es tut mir leid, es gibt hier eine so wilde Karottenart, Poicedanum. Ich musste mich, also teilweise für diese Folge habe ich mich schlau gemacht. Das dauert jetzt schon eine Weile, dass ich angefangen habe zu forschen, wahrscheinlich ein Jahr oder zwei. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ihr länger nichts von mir gehört habt. Aber da hatte ich eben auch die Zeit, dass ich zu diesem Stammesbibliothek gehen kann. Einfach 2-3 Meilen von meinem Haus, The Tribal Library. Und da dieses Buch habe ich dann auch Kathy Cole gewidmet, die Bibliothekerin, the Librarian, keine Ahnung, eine Einheimische, die in Dallas wohnt. Und ich habe einfach rein zufällig beim ersten Mal diese Bücherei besuchen, habe ich ein Buch gegriffen, das sehr dünn war, nur 18 Seiten, das Original. Ich habe es deutlich dicker gemacht, damit man es leichter finden kann. Aber es hieß eben How Oregon Indians Used the Native Flora von Edith Hensholt. Und da waren Stempel drin von den Corvallis Garden Club. Und Corvallis ist meine Heimatstadt. Und dann ganz am Schluss war eine Adresse von ihr, Queens Avenue in Albany, Oregon. Da, ich habe Kumpels, die früher in Queens Avenue gewohnt haben. Es ist auch nur also 15 Minuten Autofahrt von Corvallis. Also erst hat Kathy Cole mir geholfen zu suchen, ob es irgendwo erhältlich ist in irgendeiner Bibliothek. In dieser Bibliothek durfte man es nicht ausleihen. Es war nur in dem like, Reference Section. Und man durfte es also lesen und gucken, aber nicht mitnehmen. Und in keines der anderen Büchereien in ganz Oregon und sonst wo konnten wir in eines der Datenbanken dieses Buch finden. Online überhaupt nichts. Und das Leben von Edith Hensholt, das tatsächlich, da war was in University of Oregon in Eugene. Und von ihrem Vater. Und durch dem, ich bin da nicht hin, aber was ich online finden konnte, waren eben Zusammenfassungen von was das war. Und auf jeden Fall war das halt eine Weiße aus Kansas, die irgendwie herkam. Und ihr Vater hat eine Menge Dinger geschrieben, war wohl irgendein Akademiker. Und sie ist im gleichen Sinne so, oder vielleicht waren das Missionare, keine Ahnung. Aber irgendwo, was ich nicht finden konnte, ist, warum sie ein Wissen hat, beherrschte von ein Einheimische in Oregon und die medizinische und sonst Essen und auch Klamotten und also alles von Körbe und Seile und Kanus in 18 Seiten, sehr kurz gefasst, woher sie das weiß oder so, kann ich nicht nachvollziehen. Aber was wir bestätigen konnten, war, dass dieses Buch im Public Domain ist. Es ist öffentlich, also es hat keinen Copyright mehr. Oh Gott, tut mir leid, ich habe keine Vokabeln dafür auf Deutsch. Aber ich bin also, ja, kurz erzählt, ich bin also nochmal in die Bücherei geschlichen und habe mir nochmal das Buch angeguckt und habe es aber diesmal heimlich mit meinem Handy gescannt. Bin dann nach Hause und so ein, zwei Wochen später habe ich das bei Amazon veröffentlicht. Ihr könnt das also finden, indem ihr Travis Dow, Travis John eigentlich ist der Autorsname, Travis John Dow, D-O-W, oder eben Edith Hensholt, H-E-N-S-O-L-T, und dann vor allem mit dem Titel How Oregon Natives Use the Native Flora. Da sind, keine Ahnung, ich schätze mal so um die 100 Pflanzen drin, Fireweed, Evening Primrose, Yellow Steel, alles mit dem Lateinischen. Und dann am Schluss habe ich nochmal so einen Index kreiert, einmal auf Lateinisch und einmal auf Englisch, damit man alles schnell nachschlagen kann. Oregon Tea, Bitterroot, Break. Es ist schon, also wenn man sich interessiert an vor allem wie die einheimischen like Oregon-Pflanzen hier benutzen, das ist, dann war das sehr einmalig. Und das Original, das letzte Mal, als ich in der Bücherei war, habe ich meine im Bücherregal gesehen und ich habe erwartet, dass das Original genau da, direkt daneben war. Aber es war verschwunden und in der Datenbank hat sie gemeint, es hat jemand ausgeliehen, obwohl das niemand darf, ohne Namen. So, vielleicht ist es wieder da oder vielleicht habe ich durch Riesenzufall oder Schicksal genau dann das Buch geklaut und auf Amazon gestellt, einen Monat bevor das Original verschwunden wurde. Das einzige Original, das wir auftreiben konnten. So, I don't know. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es jetzt sehr leicht erhältlich. Ich glaube für unter 5 oder 6 Dollar, auf jeden Fall 4, 5 Euro oder so. Und ich mache da ein paar Pfennig Profit. Nicht null, aber ich habe es so billig gemacht, wie ich konnte. So, wen es interessiert, das ist alles auf Englisch, aber ich habe nichts umgeschrieben, außer vielleicht ein oder zwei rassistische Wörter rausgenommen. But yeah, also um andere Quellen zu greifen und das Ganze ein bisschen ausführlicher zu sagen, das Produkt von diesen 2,5 Tagen Slow Cooking wäre ein 5 Kilo oder 10 Pfund so ein Cake, das 3 inches, oh mein Gott, 10 Zentimeter oder so dick war. Und das war wirklich so das Hauptding, da kam viel drum rum und es wurde viel damit gemacht, aber das war eines ihrer Hauptnahrungsdinger. Dazu kamen andere Samen und Nüsse und Wurzeln, also Vapiri und Hirsch und alles Mögliche an Tiere und natürlich tausend Arten von Fisch und so weiter. Aber Kermes, Camassia esculenta oder so, heißt heute eigentlich Camassia camash, aber so wurde das erst, ach so, Reverend Summers, von jemandem beschrieben, also eines der Missionaren, der herkam. Und am allerwichtigsten, glaube ich, von diesem Ding ist, wenn sie einmal gekocht sind, halten sie praktisch ewig. Es ohne Verfallsdatum, soweit ich forschen konnte. Es wird aber dann, also nachdem es einmal gekocht ist, kann man das dann so sehr kartoffelmäßig herbereiten. Man kann die getrocknete Wurzel dann zermahlen und dann hat man so ein Mehl, das man genau wie Mehl wieder tausend Dinge machen kann. Dieses Kermesmehl wurde in Körbe aufgesammelt oder aufbewahrt und ich glaube, ich sehr bald kommt dann auch Korb, genau, ja, das übernächste, weil Körbe sind wichtig aus tausenden Gründen, selbst Cooking Baskets, man würde dann dieses Kermesmehl wieder in einem anderen Korb stecken, das nicht feuerfest ist, aber schon sehr feuerfest und man würde dann heiße Steine reinlegen in Kermesmehl oder Teig oder was auch immer oder auch ganz andere Dinge, Fleisch und was weiß ich. Und deswegen hat man eben Kochkörbe, das ich glaube als Europäer das sehr, sehr anders oder exotisch ist. Wapato, es gab glaube ich auch einen rassistischen Begriff, dass ich zensiert habe, oder ich habe auch mehrere englische Begriffe in dem Buch hinzugefügt, aber Wapato heißt auch Indian Potato. Heutzutage ist das nicht politisch korrekt, eben Wapato, also mit W geschrieben. Und das, also ich habe das wild im Hintergarten wachsen zu dem Maße, dass es ein Problem ist. Also so gut schmeckt das nicht und wenn ich es einfach wild wachsen lassen würde, dann wäre mein ganzer Hintergarten nur Wapato. Aber genau, weil ich wohne halt auch in der Gegend, so Rick Reel, 30 Meilen von hier war ein sehr berühmtes Feld, wo man dann hingehen würde und sammeln. Aber auch überall am Columbia-Fluss, so am Flussmündungsgebiet, so an der Pacific, Richtung Pacific, also eben auch Chinook Land und so weiter, würde man Wapato essen. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo Körbe jetzt schon wichtig sind. Und ich erwähne mal, ich habe in dem Cultural Center hier, die haben so ein kleines Museum mit austauschende Ausstellungen so. Und einmal hatten sie ein paar Körbe vom Britischen Museum geliehen und einfach so von anderen Sammlungen. Aber eins würden Frauen oder Mädchen, also um Tarweed zu sammeln, Madia ist ein anderes, so dieses Korn davon, die Samen davon. Es gab so ein Band, das man um der Stirn tragen würde, aber das war dann ein riesen, so Schultüte-Größe, so ganz großer Korb, der dann am Rücken hängt. Und man würde einmal die Felder abbrennen, so im Willamette-Tal, und dann war das Tarweed nicht mehr klebrig und man könnte durch die Felder gehen und mit einem Art, das sieht wie ein Schneeschuh aus vielleicht oder ja, ein komischer Tennisschläger, aber so in der Richtung, eher so ein Lacrosse-Schläger. Und da würde man die Mädchen sehen, wie sie so in größeren Gruppen verstreut, so Dutzende vielleicht, bevor sie alle starben, aber zumindest mehrere, die einfach die Felder durchgehen würden und mit einem Hand, mit diesem Lacrosse-Schläger, mit der anderen Hand würde sie den Korb vom Rücken nehmen und so an der linken Seite und dann mit der rechten Hand so zack, Tennisschlägermäßig die ganzen Samen vom Tarweed einsammeln. Jeden Herbst durch den Willamette-Tal und andere Felder und so weiter würde man, es ist ein Bild, das man wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Das ist just, das ganze Ökosystem ist anders. Wir haben den ganzen Sumpf gelb und so. So, it's Es tut mir so leid, aber irgendwo hier ist mein Rechner nicht ganz mitgekommen. Und nur so für 10 Sekunden oder 20 Sekunden höre ich mich ein bisschen so an. Aber und dann war alles wieder okay. Es tut mir leid.
Ja, das ist ein ganzer Weg des Lebens oder Lebensstil, das ausgestorben ist. Aber das war auf jeden Fall, und das möchte ich betonen, eine Art Landwirtschaft, dass wir dann durch Kühe und Schafe und Weizen, und jetzt ist es, das Willamette-Tal ist, also heutzutage hat das Willamette-Tal einfach Rekorde für so Gras, like Rasengras, was wir jedes Jahr an Samen produzieren und das Ganze. Spätsommer, Herbst, wie dieses Tarweed, war auch die Saison für Bärenpflücken, auch für die Jagd von Hirschen und also Rehe und Vapiris und so. Red Haws und Choke Cherries und Huckleberries, das ist so eine Art Blaubeeren. Man sagt auch Juneberries dazu teilweise. Und sie wurden für den Winter dann irgendwie präserviert. Man kann sich das Herbst ein bisschen so vorstellen. Es sind hier keine Nomaden, aber eben wie mal wandern, also mit Frauen und Kindern durch den Wald ziehen, auf der Jagd, aber auch den Bären, also die Huckleberries und so hinterher, mal ein Reh schießen, mit Hunden zerlegen. Sie hatten Hunde. Mit Frau und Kinder würden sie dann jeweils die Tiere zerlegen, so ein Bein oder Hufen des Rehs und so weiter nehmen. Also das heißt, tragen zum Transport würden Kinder und Frauen mit Rehkörperteile tragen und dann einfach weiter durch den Wald. Ich habe ja so oft Fische erwähnt, aber Smelt Salmon und Lamprey, also so eine Art Aal, und Jesus Christ, Meeresfrüchte, und ab und zu auch mal einen Seehund oder Seelöwen. Das britische Museum hat hunderte von Objekten, die von dem pazifischen Nordwesteinheimischen stammen. Und die haben viel mehr, also weit mehr Objekte, als es hier gibt oder selbst in Vancouver oder so. Aber sie waren sehr nett und haben eine Ausstellung hier gemacht. Und das Ding ist im britischen Museum, also ihr könnt da nicht hingehen und diese Artefakte besuchen, sondern die sind einfach in irgendwelche Kisten, in irgendein Lager, nicht mal in London. Aber in dem Cultural Center hier, also das heißt Chachalu. Chachalu ist das Chinookwah-Wort für Grand Ronde, also wo ich wohne. Gab es eben eine Ausstellung mit vielen Objekten, die also sehr cool war. Ich habe viel dazu gelernt. Nicht gewusst, dass man manche Dinge überhaupt machen kann aus aufgeweichtem Hirschgeweih oder so, haben sie riesen Suppenlöffel gemacht und ja, unglaublich, also hunderte verschiedene Dinge, die ich erzählen könnte, aber in der Ausstellung waren halt viele Körbe und Körbe sind sowas von wichtig für die Kultur. Also wie gesagt, diese Kochkörbe zum Beispiel, oder sie haben auch Körbe als als Hut benutzt. Verschiedene Stile sogar, verschiedene Stämme haben das gemacht. Das war sehr weit verbreitet. Aber auch aus Nadelbaumwurzeln eigentlich kann man wasserdichte Körbe machen. Und somit haben sie auch Wasser in Körbe gelagert und nicht mal wirklich Tongefäße hier. Und dann so Beargrass oder so bestimmte Grassorten eben für leichtere Bände oder sogar Bänder, die grün bleiben. Und somit kann man praktisch gefärbte Muster machen in den Körbern. Und sehr unterschiedlich halt auch von wie sehr locker geflochten oder so wie eng, also eben wasserdicht oder als Hut oder was der Zweck oder der Sinn ist. Die wurden über Generationen geerbt. Also selbst das britische Museum hat sehr alte, die schon im 19. Jahrhundert sehr alt war. Man kann es, glaube ich, googeln. Es gibt, glaube ich, Online-Bilder. Bin mir nicht sicher, aber das heißt die Kershaw Collection mit Kershaw. Ja, vielleicht sieht man da, kann man da die Bilder sehen von schwarzen und ganz doll rot und gelb und weiß und grün. Also so riesen Kontrast und keine Ahnung, das ist halt schwer zu beschreiben. Man
keine Ahnung, also Hazel Sticks, Haselnusszweige, Sweetgrass, Beargrass, Juncus oder Juncus Rush, also so eine Art Gebüsch. Und dann eben die Motivs, so Quadrate oder Streifen. Und selbst also als Motiv eingeflochten sogar ein Reh mit Geweih oder Hörner, der einfach so in der Reihe stehen würden, als würden sie auf Santa Claus warten, so, diese Rentiere. Es gibt also auch Hakenkreuze als Dings, das haben nicht nur schlechte Menschen übernommen, sondern weltweit gibt es das in ganz andere Kontexte und so. Aber kann man sehen, die Kalapuyas haben Hakenkreuze geflochten und sogar menschliche Gestalten so rein in den Korb geflochten. Die Hüte waren teilweise ohne und teilweise mit Rand. Einfach eine Schale zum Essen war oft ein Korb eigentlich und dann sowieso, um Dinge zu lagern, um Dinge zu transportieren. Eine, like a carrying basket, sieht eigentlich so wie ein Cornucopia, wie eine gerundete Schultüte aus, so ein bisschen. Eins mit einem Reh drauf war einfach so eine Handtasche. Also so, sie sind auch teilweise sehr weich, als nicht unbedingt Baumwolle, aber und selbst für Babys in einem Cradleboard. Paar Mal werde ich erwähnen, also die Chinook haben es gemacht, aber ich glaube ein paar Kalapuya auch, man hat die Chinook dann nachgemacht, weil die Chinook waren sehr adelig wegen ihrer Handelsklasse und weil sie weit und breit handelten. Und sie haben die Köpfe von ihren Babys mit einem Brett eingequetscht, dass es lang wird wie ein Alien, keine Ahnung. Und auch flat, also auch weit oben in der Columbia haben die das gemacht, die Salish. Aber das war eben in einem Cradleboard. Wenn man das macht oder nicht, die Kopfformen, trotzdem würde man oft einfach ein Baby in einem Rucksack tragen. Und das war eben ein Korb, eine Art Korb. Also, genau, in Südoregon oder Nordwestkalifornien hatten sie vielleicht eher lockere Körbe für Luftventilation und das Ganze. Das Rinde von einer Esche würde man benutzen. Es gibt kaum noch heute Beispiele. Selbst das britische Museum hat nicht alle Beispiele von all den Varianten, die man damals gemacht hat. Aber genau, so ein Serving Tray zum Servieren hat man teilweise so ein eckiges Kanu gebaut, aber halt als Korb. Und man könnte die Kohle in dem Becken tun über einen, also fast wie eine Pfanne, könnte man das dann über ein Feuer halten, bis irgendwelche Samen rot werden. Ich glaube, das waren die Tarweed, würde man dann so herrichten. Mit Mörser und Stößel könnte man das zermahlen. Aber eben, das ist eins von hunderten Methoden, also das Zermahlen dann wieder mit Wasser mischen und schließlich, als man auf den weißen Mann traf, dann kam auch Milch zu diesem Ding hinzu. Also Tarweed Seed, Aster and Daisy ist 30 Inches, schon bis zu einem Meter oder so hoch und eben in dem Tal. Ich habe ein paar Beispiele gesehen von Epauletten, diese Dinge an Uniformen an der Schulter. Wie so eine, also man hat es dann den Weißen, den Briten oder Amis nachgemacht mit am Anfang so Huf, also ja, Huf, Dings, Hufe, whatever, die Zehen, die Füße von einem Reh, wenn man sie trocknet, würden sie so zusammenschränken in so eine Art, ja, Glocke sieht das aus vielleicht. Und später mit so Blei, also Metall oder so. Diese Epauletten, man würde sie zusammenhängen in einem Dings an der Schulter. Und das würde dann auch irgendwie klimpern beim Gehen und so. Eine ganz, ganz interessante so Jagd-Dings. Oft würde man mit Rehkopf jagen, so als Tarnung. Aber es gab auch diese Jagdkappen mit so kleinen Rehhörnern drin. Ich glaube, ja, entweder eine Art so religiöses Glauben oder eben einfach als Tarnung, aber oder einfach Mode, keine Ahnung. Oft sogar also Schädel und sowieso die Haut von einem Reh würde man oft für verschiedene Zwecke für Klamotten, für Kleidung machen. Oft eben als Maske, um Rehe abzulenken oder um näher ranzukommen. Manche Kalapuya lebten einfach
den ganzen Jahr in einem Dorf, aber im Sommer würden halt Gruppen ja auf Wanderungen gehen oder es kommt drauf an. Also es war sehr unterschiedlich, selbst unter den Kalapuyas, aber so, man kann sagen, oft gab es kleine Dörfer und später wurden die Kalapuyas nach den Dörfern benannt, so. Aber genau, alles, es gab verschiedene Jahreszeiten und verschiedene Saisons für die Jagd und Dinge einsammeln und das Ganze. Oft hatten sie eben schon einen, wenn nicht Familienleiter, dann schon so eine Art Häuptling. Oft einfach der reichste Mann in der Gruppe oder Familie. Der wurde dann schon irgendwie eine Art Richter sein, der Streit beseitigte oder sogar irgendwelche Schulden von der ganzen Gruppe abbezahlen würde. Später eben durch Glücksspiel und so hatte man vielleicht diese Schulden als Dorf sogar und auch Essen vorbereiten für große Mahlzeiten und so. Im Winter eher in den Hügeln, es ist schon, wir haben Stürme und es wird ein bisschen windisch und ab und zu Schnee, aber im Sommer eben zum Ozean hin oder einfach in den Tälern draußen leben. Ich habe die Clatsop-Indianer schon in anderen Folgen erwähnt, unter anderem Lewis und Clark, also die frühen Entdecker, so um 1804, die über Land von Missouri nach, also zum Pazifischen Ozean gekommen sind, mit Hilfe der Indianer. Und sie haben dann einen Fort Clatsop gegründet. Und also die Clatsop selber haben dann so Lachs und Bäre und anderen so Tipps an Jagd, wo man jagen kann und so an diesem Corps of Discovery gegeben, eben die, also Lewis und Clark Bande. Also an der Küste, auch irgendwie an der Mündung von Columbia, nicht ganz wo die Chinook wohnen, aber weiter südlich. Und ganz am anderen Ende vom Kalapuya-Gebiet, ganz weit südlich, also die ganze Willamette hoch. Schließlich wäre man dann in Umpqua Land. Heute gibt es südlich von Roseburg, also in Oregon noch, einen Umpqua Valley, Umpqua Tal. Und Upper Umpqua, Lower Umpqua, also zwei Flüsse. Und das ist nicht weit von Kalifornien, schon sehr südlich von hier. Sie sprachen auch untereinander mehrere Sprachen, nicht nur ihre eigenen Dialekte wie Suisla oder Yankala. Yankala ist auch ein Dorf hier, aber auch Molala-Sprachen, die viel weiter nördlich von ihnen sind. Archäologischen Nachweis nach lebten die Umpqua dort schon 8000 Jahren, bis wir sie, also in Anführungsstrichen, entdeckten. Also seit unserer Steinzeit lebten sie dort lange vor Ägypter oder sonst irgendwas. Sie hatten also schon einen sehr reichen und komplexe Kultur, die sehr viel mit Ritualen um die Jahreszeit gingen. Sie waren sehr schon Cedar, also so Tannen, Plank Houses, permanente Dörfer und haben auch zum Beispiel Körbe gemacht aus Cedar-Rinde, ohne den Baum umzubringen. Die Umpqua sind so alt, dass einfach so Kleidungsstücke, Werkzeuge, Waffen, alles haben so eine Art Erstehungsgeschichte von einer magischen Zeit mit Fabelwesen oder als Menschen mit Tieren sprechen konnten. Genau, also schon eine sehr reiche Kultur, die ich hier eigentlich fast komplett überspringe. Sie sind mit anderen Athabaskan verwandt. Das ist eine Sprachgruppe und ich glaube, heute ist die Upper Umpqua-Sprache komplett ausgestorben. Ich glaube, wir haben einfach so viel Wissen und Geschichte und alles verloren. Und nicht nur das, aber die Umpqua sind heute in drei verschiedene Reservate verteilt. Südlich von denen, wait a minute, ich rede wieder so schnell und so viel, mir platzt der Schädel beim Schneiden schon. Das ist eine Menge Information und sehr dicht. Machen wir doch eine Pause von dem ganzen Kultur und Hab und Güter und keine Ahnung von den verschiedenen Stämmen, um nur nochmal darauf hinzuweisen, dass das schon sehr verschiedene Sprachgruppen sind in einem ziemlich dichten Raum innerhalb von was heute Oregon ist. Und ich erzähle gleich, also das waren gleich die Umpqua, die eine sehr reiche, sehr alte Kultur haben, die heute fast ausgestorben ist. Und
Gleich kommen die Rogue River Indianer, die wieder sehr wichtig sind in der vorletzten Folge, weil sie ihren eigenen Pfad der Tränen hatten, die direkt durch meine Heimatstadt geht. Ich erzähle eins nach dem anderen so schnell, um teilweise einfach ein Bild zu geben, wie viele verschiedene Stämme und Bänder es überhaupt gab. Weil die konföderierten Stämme von Grand Ronde sind 27 Stämme. Es gibt davon 5 Hauptstämme, unter ihnen die Umpqua und Rogue River. Aber ich weiß schon, das ist sehr dichte Infos. Und es tut mir nicht leid, sondern ich bin einfach sehr dankbar, wenn ihr wirklich ein bisschen mithört und aufpasst. Viel, viel mehr als sonst in diese Folgen. Also, okay, einmal atmen. Alright. Und jetzt die Rogue Rivers. Ich wünschte, ich könnte langsamer reden. Es tut mir leid. Sind die Rogue River Indianer. Und das kommt irgendwie aus dem Französischen von Coke. Die Coquille, Coke Indianer sieht man oft. Also C-O-Q-U-E oder so. Like Coquille. Heißt auch, also Savage, also Rogue ist Savage, ist wild, ist ein Wildling, ist gleich Indianer. Das ist sehr rassistisch, aber die heißen bis heute einfach die Rogue River Indians. Die Alabaskan Sprachen aber, das ist eine große Sprachgruppe von den Upper Coquille, die Lower Rogue River, die zum Beispiel, also die Shasta Coaster, nicht Shasta, aber auch die Tututni-Stamm und andere. Also Takelma erwähne ich gleich nochmal, das ist auch eine Alabaskan-Sprache. Aber sie starben sehr schnell aus, nur vielleicht bis zu 4 Jahren Kontakt mit Weißen und alle hatten Pocken und so weiter. Also die Takelma spezifisch meine ich jetzt, sind praktisch alle weg. 1994 haben ein paar der überlebenden Takelma einen heiligen Lachszeremonie zum ersten Mal in 150 Jahre gemacht. Sowas erwähne ich eigentlich in der 4. Folge, aber das ist einfach sonst zu traurig. Also ein paar gibt es noch. Die Takelmen lebten eher als Sammler, Sammlerjäger. Also das ist auch nomadisch, aber auch in festen Dörfern. Aber Anthropologen haben gemeint, Sammlerjäger ist irgendwie, damit kommen andere Dinger. Sie sind einfach rumgegangen und haben schon gejagt, aber eher so gefischt und selbst Insekten und einfach, also die Kermes und Beeren und das alles andere auch einfach eingesammelt. Sie haben nur eine Pflanze selber angebaut und zwar Tabak. Und ich weiß nicht, wann oder woher sie das haben, aber ansonsten eben auch, also sehr große Fischer, ihre eigenen Arten, Lachs und so zu fangen, aber auch die haben Biber gegessen, Bären, Antilopen, Bighorn Sheep, also eine Art wilder Schaf, Spezies oder Arten, die heute eigentlich ausgestorben sind. Und sogar Eichhörnchen und Hasen und Gophers und so weiter wurden gefangen. Selbst Wespenlarven und Grashüpfer oder so haben sie auch gegessen. Ansonsten auch Kermes und White Oak, also Oregon White Oak, weiße Eiche und California schwarze Eiche. Was sind die Nüsse von denen? Acorns? Ahorn ist was anderes, oder? Aber das eben auch. Es gab nicht so viel Kohlenhydrate außer Kermes für die Takelma. Viel Fisch, viel Protein und so. Aber genau, auch Tarweed, das ist das gleiche von den Willamette Tal. Und viele Wurzeln gegraben. Viele, die ihr nicht kennt, also viele komische Oregonier Wurzeln. Sie waren ein bisschen eigen, weil sie in den Land gebuddelt haben. Also nicht wie ein Hobbit, aber haben schon in den Land hineingegraben und vor allem im Winter sich ein bisschen eingebuddelt. So halb, halb nach außen, aber halb auch in den Boden hinein. Aber sehr gut isoliert. Ich erwähne mal später in der 3. Folge einen Krieg mit den Modoc. Und ein anderes Mal auch die Klamath-Indianer. Sie lebten ähnlich, und also Tekelma und Modoc. Und das ist eine Art, wie sie eben im Süden, im Süden von Oregon wohnten. Sie sind teilweise hier, jetzt heute in Grand Ronde, also in dem Reservat, und teilweise in dem Siletz-Reservat. Manche wurden nie gefangen und wurden zu wirklichen Nomaden. Aber die letzten zwei, ganz schnell, die letzten zwei Stämme von Grand Ronde, eins ist Shasta und die Tillamook, ich glaube, sie haben ihr eigenes Reservat, aber es gibt auch Tillamook-Leute, das ist hier sehr nah, also das nächste Stamm gegenüber ist, sind die Tillamook. Shasta, die kommen von ganz weit her, die kommen eigentlich von Nordkalifornien. Sie sind sprachlich verwandt mit den Klamath und die Umpqua eben, also die Tekelma und so. Aber sie kommen von sehr weit weg von hier, bis zu Sacramento und McLeod-Flüsse, also in Mittelkalifornien. Das selber, die Shasta, sind selber ein ganzes Sprachgebiet mit vier verschiedenen Sprachen, nicht nur Dialekte, aber, und die Dörfer waren sehr klein, nur ein oder zwei Familien oft. Ein paar größere Dörfer, aber eigentlich, wenn dann, sehr verstreut, so wirklich so Familieneinheiten. Das kam zu einem Ende, die waren wirklich im kalifornischen Goldrauschgebiet, und das war sehr hart. Ich glaube, ich habe in dieser Folge, also in einer Folge über den kalifornischen Goldrausch erzählt, dass es von ganz Amerika wahrscheinlich dort am schlimmsten für die Indianer war, da die Bergbauer, die Goldgräber, was auch immer, waren sehr einfach, also nicht nur rassistisch, wie alle auch hier, sondern sie waren wirklich auf Genozid ausgerichtet, alle privaten Bürger. Also es gab Kopfgeld für Skalpe und so weiter. Die Shastas mussten fliehen und schließlich wurden sie hierher geschickt. Sie halfen dann auch gegen Weiße in den Rogue River Wars, die ich in der dritten Folge erwähne. Und das, also genau, alle, die in Kriegen mitgemacht haben, wie die Modoc und so, denen ging es nach den Kriegen sehr schlecht, mussten praktisch verhandeln, ob sie das wollten oder nicht. Und ja, also im frühen 20. Jahrhundert gab es vielleicht nur 100 Shastas. Also genau, die Sprache, die meisten Sprachen von den Shastas sind ausgestorben, nur ein paar Worte erhalten. Und sie sind auch eines der Stämme, die aufgeteilt wurde absichtlich zwischen Grand Ronde, Siletz und Siskiyou, was sehr weit weg von hier ist. So, die haben nicht mal eine Einheit. Also Siskiyou ist an der Grenze mit Kalifornien. Ein paar von den Shasta-Mitglieder wurden adoptiert von anderen Stämmen wie Karuk und Altura. Und also der Punkt ist halt, sie sind überall verstreut. Selbst wenn die heute irgendwie ihre Sprache nachbauen würden, sie sind nicht mal im gleichen Reservat. Sie wohnen alle weit auseinander. Und schließlich die Tillamook, die ich nur ganz schnell erwähne im Zusammenhang von, es sind Küsten-Indianer wie die Alsi und Coos-Indianer weiter südlich. Es ist von ihnen gesagt, dass sie kannten und erzählten 10.000 Tales, also Märchen und Geschichten und so. Es war höflich, es war Etikett, dass ein Zuhörer alles Wort für Wort also wiederholen würde, als der Storyteller erzählt. Fast wie einen so südbaptistischen Gospel-Gesang. Und genau, so aber konnten sich die Kinder selbst diese Stories merken. Und Tillamook sind halt weit und breit bekannt als die besten Storyteller. Und das kann ich schätzen. Ich erzähle euch aber noch nicht eine Geschichte, keine Sorge. sondern ich habe auch viele komischen kleine Spiele gefunden, so ganz, ganz viele eigentlich, wenn ich einmal danach gesucht habe. Es gibt also Biberzähne, haben sie an einer Seite markiert und wurden zu einer Art Würfel. Es gibt ein Spiel, das einfach Sticks heißt, wo man zwei weiße Stecken nimmt. Nee, vielleicht ist es ein anderes Spiel, aber es gibt ein Spiel, wo man zwei weiße Stecken nimmt und man benutzt verschiedene Handzeichen, um irgendwas zu, keine Ahnung, I don't know. Es gibt ein Spiel mit einem riesen einfach Stecken in der Mitte und ich habe das Ganze nicht ganz verstanden. Und Glücksspiele mit Geld ist uralt. Das haben Weiße nicht mitgenommen, sondern das gab es schon immer. Und selbst solche Dinge wie, also einfach Rennen, also zu Fuß Rennen, also zum Wettlaufen, Holzspeere schmeißen. Sowas machen sie schon zum Sport und auch eine Art Hockey, also ja, so ein bisschen wie Field Hockey, mehr oder weniger in der Richtung. Ich glaube, das Spiel Sticks ist mit diesen Biber, ich kann mich wieder irren, aber mit diesen Biberwürfeln und eine Seite ist eben markiert, aber eben mit so Echsen und Strichen wie die römische 3 oder so und dann 12 kleine Stecken, das eigentlich als Währung gilt für Wetten. Aber dann Shows und Sues, also zwei lange und zwei kurze Stecken, das heißt männlich und weiblich so. Und dann schüttelt man 4 Würfeln, wirft es alle auf einer Matte und wenn alle 4 hoch sind, also mit der Markierung nach oben, dann sind das 2 Punkte. Man nimmt also 2 Stecken von diesen 12 Stecken und macht das wieder und 2 men up, 2 women down ist 1 Punkt, also 2 Markierungen. Das andere zählt nichts und der Gewinner ist dann die alle 24 Stecken bekommt. Also das geht hin und her, bis halt jemand viel Glück hat. Oder das kann den ganzen Tag dauern. Man wurde, also wie die Körper wurde man aus bestimmten Pflanzen riesengroße Matten weben und dann mit einer Holznadel zusammennähen und das wurde dann so zu Teppiche um Feuer rum oder einfach als Wand innerhalb von dem Haus oder um einen Lagerraum zu machen. Man könnte daraus auch so im Notfall schnell ein paar von diesen Teppichen als Dächer benutzen in einem Sturm oder einfach so als Campingzelt, wenn man fischen und jagen geht. Manche Objekte sind sehr einzigartig. Zum Beispiel eine Schale aus einem Knochen gemacht. Aus einem Elchschädel wurde ein riesen Suppenlöffel gemacht, also so zum Servieren. Und Bergziegenhorn kann man aufweichen und breiter machen, das wusste ich gar nicht. Und ich hatte keine Ahnung, was man da alles machen konnte, aber eben diese Feast Spoons for Potlatches, diese große Festtage und so Handtaschen aus Knochen und selbst teilweise ein Objekt war aus Büffeldings von der Prärie, also von sehr weit weg über die Rocky Mountains. Als das britische Museum das datierte, stellte sich das raus, das war auch hunderte Jahre alt, also weit vor der Einzug vom weißen Mann und so, also manche von diesen Objekten sind eben schon sehr, also werden geerbt und bleiben sehr lange in der Familie. Selbst den Kanu oder so, dass man für an den Eltern von der Frau zahlte oder so, diese Kanus wurden selbst zu Wertobjekten über Zeit. Auch Dinge lackiert und viel Farbe. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder nicht, aber ja, schon mit viel Farbe gemalt und das Ganze. Das zum Abschied hier, viele der Stämme haben getanzt, jetzt nicht unbedingt einen Sonnentanz oder Regentanz, das auch, aber erst viel später, nachdem sie Kontakt mit Weißen hatten, hatten sie auch Kontakt mit Lakota und anderen Stämme von ganz weit weg und haben dann ein paar Bräuche gemacht, also dass man heute ein Powwow sieht, aber ursprünglich gab es nur, also nicht nur, aber es gab einen Jumper Dance, der eigentlich zur Komikzwecke war. Es sollte allen zum Lachen bringen. Vor allem in schlechten Zeiten vielleicht würde man so diesen Jumper, bis alle lachen. Oder the Deer Toes, also aus Rogue River zum Beispiel, haben irgendeinen sehr starken Blatt genommen, also von einem Zweig. Und dann als Rassel, also wieder diese Zehen von Rehhufen oder whatever, die, wenn man die zusammentut und trocknet, dann ist es halt wie eine Rassel. Rattle? Rassel, genau. Auf einen 8 Fuß, also keine Ahnung, 2,5 Meter stecken und das, also wie eine Waffe gehalten in einem Tanz, es ist schwer zu beschreiben, I'm sorry. Aber Vapiri-Hirsche, so vielleicht ein bisschen größer als europäische Rothirsche, sind riesig. Also nicht so groß wie ein Elch, aber und nicht ganz so groß wie ein Pferd, aber eben doch fast. Und waren also schon sehr gefährlich zu fangen teilweise. Man hat das in Gruppen gemacht, man hat sich hinter Bäume versteckt und gewartet, bis die kommen. Man hat selbst für Rehe einfach Fallen gemacht, anstatt sie zu jagen mit Pfeil und Bogen und Speer, sondern einfach Fallen gemacht und die Fallen dann regelmäßig gecheckt. Sie hatten also diese Sweat Lodges, wo sie wie eine Sauna ganz heiß schwitzen würden, beten. Das Ganze war ein religiöses Ereignis. Sie wurden fasten, also eine Weile nicht essen und einfach an ihren Erfolg fokussieren vor der Jagd. Teilweise würden sie stundenlang für Rehe warten, bis sie denken, dass ein Reh irgendwie kam, also windabwärts, machten die gleichen Bewegungen, als würden sie grasen, damit die Rehe denken, das ist einfach nur ein Reh. Heute gibt es eine Stadt, die Molalla heißt, wie der alte Stamm. Aber die Molalla selbst lebten hoch auf dem trockenen Plateau, so inmitten von Oregon und die Kaskadenkette dort, an der Grenze von der High Desert, die hohe Wüste. Und sie ragten weit ins Landesinnere hinein. Sie sind mit Nez Perce verwandt, die also in Idaho im nächsten Bundesstaat Richtung Osten sind. Sie sprachen also die Sprache, die Sacagawea sprach von der Lewis and Clark Folge. Oder eben mit der Klamath Modoc Sprache, sehr verwandt. Die Umqua ist nicht, also genau, komplett anders als Chinook oder Kalapuya. Eben so unterschiedlich wie Deutsch zu Türkisch ist. Und nicht ähnlicher. Die Molalla wohnten nicht ganz jährlich an der Kolumbien, sondern wanderten zu bestimmter Jahreszeit zum Fluss und im Winter lebten sie in der Nähe von Tyke Valley, also nicht weit südlich der Kolumbien. Aber im Sommer zogen sie zum Deschutes River, um Lachs und Forelle zu fangen. Im Sommer und Herbst gingen sie zu, was heute Wapinitia, wo sie für dieses Kermes und Wapato Dinge gruben. Sie waren nicht ganz immer friedlich und als sie die westliche Seite der Kaskadenkette überquerten, kamen sie manchmal mit den Cayuse-Krieger aus dem Willamette-Tal in Konflikt. Molalla als Sprache, wie die Klamath, sind heute komplett ausgestorben. Und ich habe euch schon die Geschichte über dem Columbia-Seeungeheuer und dem Kojoten erzählt. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Sie erklärt vieles, unter anderem wie Mount Hood entstand oder warum die Molalla so gut jagen können. Dies beendet dann die Folge und ich werde sie zweimal vorlesen, diese Story. Einmal langsamer und mit Übersetzung. Ich könnte sie euch einfach auf Deutsch erzählen, aber man hört kaum irgendwo noch Chinook Wawa. Es ist nicht bei Google Sprachen, selbst YouTube hat echt nicht viel. Die Tatsache, dass ihr diese Geschichte in Europa hören werdet, irgendwo in Dutchman Illahi, ich glaube einfach, es ist sehr wichtig, dass ihr Chinook Wawa hört und dass ich euch ein paar Wörter mitgebe. Am Anfang übersetze ich langsamer und mehr, aber ich ziehe dann schon ziemlich rasch durch die Geschichte. Ich habe bei podcastnik.com ein Wörterbuch angefangen und habe vor, wenn es mein Leben, Schicksal und Gott erlaubt, auch dort eins auf Deutsch zu erstellen, also Chinook Wawa Deutsch. Denn ich glaube, sowas gibt es bis jetzt einfach nicht. Und nach dieser Story werde ich mich verabschieden und euch wahrscheinlich einen schönen Tag wünschen. Und dann lese ich die Geschichte nochmal vor, diesmal einfach auf Chinook Wawa. Nicht vergessen, diese Miniserie geht nächste Woche weiter mit der Geschichte von was im Nordwesten Amerikas geschah und schließlich wie es heute ist. Guckt mal bei Amazon, ich habe ein Buch geschrieben und ansonsten, die Geschichte heißt Talapas Pishayam. Das ist eine, also Molalla Dictation von Stephen Savage 1877, also auf Deutsch der Kojote und der Grizzlybär. Talapas, Kojote, Pishayam. Shayam ist Grizzlybär, P ist und. Ein Molalla-Mann namens Stephen Savage, also diktierte diese Geschichte in 1877. Talapas yaka mithlait yaka munk mithlait illahi pi stun pus munk uk hayash lametai. Coyote war da. Er war an dem Ort, wo er Mount Hood machen wollte, hayash lametai. Ich werde nicht alles ausführlich übersetzen, nur der erste Satz. Coyote war da, also Talapas yaka mithlait. Er stellte die Steine an der Stelle, um Mount Hood zu machen. Munk mithlait illahi. P. Stun Pose Monk Uk Hayash Lamatai. Alta Shayam Yaka Chaku. Dann kam der Grizzlybär, also Shayam. Wortwörtlich. Dann Grizzlybär, er kam. Alta Shayam Yaka Chaku. Chago, also Chaku geschrieben, Chago heißt tausend Dinge, aber das ist jetzt nicht wichtig. Alta Shayam Yaka Wawa Talapas. Ka Alki Maika Flatwa. Dann, Alter kommt in Geschichten häufig vor, einfach um die Geschichte vorzubewegen. Es heißt jetzt, also jetzt Shayim, jetzt, genau. Also jetzt sagte Grizzly zu Talapas. Und ich spreche Talapas falsch aus. Es ist eigentlich Talapas. Ich kann das nicht. Ka alt ki maika flatwa. Wohin gehst du? Alta Talapas yaka wawa. Alt ki naika flatwa yawa iwa mathwali. Also sagt der Kojote, ich werde dorthin gehen. Alta Shayim Yakawawa, ikta alki Maika Munk Kappa. Und Shayim sagte, was, ikta, was, wirst du dort machen? Alta Talapas Yakawawa, alki Naika Munk Kanawi Ilahi. Talapas, ich werde all das Land machen. Kanawi Ilahi, also Kanawe Ilahi, das ganze Land. Alta Shayim Yakawawa, Flaska Wawa Kakwa Kopa Maika. Wer sagte, dass du das machen sollst? Wir sollten kämpfen. Flushnaika Hayusalix. Wir sollten kämpfen. Flushnaika Hayusalix ist eher gut, wir kämpfen. Ha. Aber eher gut wäre es, wenn wir kämpfen. Okay. Alta Talapas Yakawawa. Also sagte Talapas, wir, huik, flushnaika loka ikta, Coyote aber, huik, nein, wir sollten Dinge schlucken. Shayim sagte, huik, flushnaika kanamakst hayusat, dann sagte Grizzly, nein, wir sollten kämpfen. Talapas yakawawa, well, flush pos ayak loka stone. Coyote sagte, es wäre aber gut, wenn wir diese Steine schlucken, ganz schnell. Shayim Yakawawa, Ayak Ayak, Ensaika Loka Stone. Grizzly Talapas Yakawawa, Ukuk Stone Ensaika Loka, Flushtret Papa Conaway. Also sagt der Coyote, das hier sind die Steine, die wir schlucken. Sie sollten sehr heiß sein. Nahuita Kakwa Pi Konshi Ayu, Shayim Yakawawa. Na gut, und wie viele, sagte der Grizzly? Alter Talapas Yakawawa, Quinnam, Nensaika Loka. Ille Maika Loka, Alta Naika Loka. Dann sagte der Coyote, wir schlucken fünf. Erst du, dann ich. Aha, Shayim Yaka Wawa. Ja, sagte der Grizzly. Alta Shayim Yaka, Munk Mithlait Payasdun Kopa Yaka La Push. Dann nahm der Grizzly einen heißen Stein zum Mund. Schluckte er fünf Steine. Alta Yaka Kopit Loka. Als er fertig mit den Steinen schlucken war, Alta Yaka Wawa Talapas, Alta Maika. Und dann sagte der Coyote, jetzt ich. Aha, Talapas Yaka Wawa. Ja, sagte der Coyote. Alta Talapas Yaka Munk Mithlait Amuti Kopa Yaka Lapush. Und Coyote nahm die Erdbeere in seinen Mund und er schluckte. Er schluckte nur Erdbeeren. Alta Yaka Loka, Kopit Amuti Yaka Loka. Kopit Yaka Munk Pilten Shayim. Er hat den Grizzly nur ausgetrickst. Alta Quinnam Yaka Loka. Er schluckte fünf. Alta Talapas Yaka Wawa Shayim. Alta Conaway Stun Kopa Flush Ayak Maika Loka Conaway. Aha, Shayim Yaka Wawa. Dann sagte Coyote dem Grizzly, jetzt sind alle Steine da drüben, du sollst sie alle schlucken. Ja, sagte Grizzly. Alta Shayim Yaka Loka Conaway Uk Paya Stone Hayu Paya Stone Alta Conaway Chakupaya Yaka Tamtam. Dann schluckte Grizzly alle die heißen Steine, viele heiße Steine, aber sein Herz ging in Flammen auf. Alta Yaka Mimlust Alta Talapas Yaka Tamtam Ikta Thlush Munk Alta Alta Naika Flatwa Wik Kanchi Naika Chaku Kilapai Yakwa. Ukuk Ilahi A. Alki Mithlait. Und dann starb er. Und Coyote dachte, was sollten wir jetzt tun? Jetzt gehe ich. Ich werde niemals hierher kehren. Dieses Land bleibt jetzt, wie es ist. Altajak iskam ukshayim. Und er nahm den Grizzly. Yaka munk flakskin yaka. Und er nahm ihm die Haut ab. Yaka munk thkup yaka ithweli. Er schneidete den Körper in Teile. Yaka iskam iskam kanaway uk ithweli lukup. Und sammelte die Körperteile auf. Yaka mash mash kanaway ka. Er wurf es überall rum. Alta yaka mashayim yaka tam tam kopa molali elahi. Und wo das Herz landete, dort ist Molala Land. Alta talapas yaka wawa. Und Coyote sagte, ukuk tilakam yakwa. Die Leute hier, alki dret flaske gumduks kata pos iskam mamich. Sie werden tilakam a flaske. Sie werden nicht nur Menschen sein. Alki flaska iskam mawich. Sie werden Jäger sein. Kakwa flaski alki. So werden sie sein. Das war die Geschichte, also mit schlechter deutschen Übersetzung. Ich glaube, ich lese die trotzdem noch einmal vor. Danach ist echt nicht los. Ich sage nur schönen Tag. So, ihr müsst das gar nicht hören. But noch einmal, nur es auf Chinookwawa zu haben. Talapas yaka mithlait yaka munk mithlait ilahi. Pistun pus munk uk hayash lametai. Alta shayim yaka chaku. Alta shayim yaka wawa talapas. Ka alki maika thlatwa. Alta talapas yaka wawa. Alki naika thlatwa. Yawa iwa mathkweli. Alta shayim yaka wawa. Ikta alki maika munkopa. Alta talapas yaka wawa. Alki naika munk kanawe ilahi. Alta shayim yaka wawa. Flakska wawa kakwa kopa maika. Flush nasaika hayu salix. Alta talapas yaka wawa. Huik. Flush nasaika loga ikta. Shayim yaka wawa. Huik. Flush nasaika kanomakst hayu salix. Talapas yaka wawa. Well, flush pus ayak lokastun. Shayim yaka wawa. Ayak ensaika loka stun. Alta talapas yaka wawa. Ukuk stun ensaika loka. Flush dret paya kanawe. Nahuta kakwa pi kanchi hayu. Shayim yaka wawa. Alta talapas yaka wawa. Kinum ensaika loka. Ilip maika loka. Alta naika loka. Aha, shayim yaka wawa. Alta shayim yaka munk mithlait payastun. Kopa yaka lapush. Alta quinum yaka loka. Alta yaka kopit loka. Alta yaka wawa talapas. Alta maika. Aha, talapas yaka wawa. Alta talapas yaka munk mithlait amuti kopa yaka lapush. Alta yaka loka. Kopit amuti yaka loka. Kopit yaka munk pilten shayim. Alta quinum yaka loka. Alta talapas yaka wawa shayim. Alta kanaway stone kopa. Flush ayak maika loka kanaway. Aha, shayim yaka wawa. Alta shayim yaka loka kanaway uk paya stone. Hayu paya stone. Alta kanaway chaku paya yaka dumtum. Alta yaka mimlust. Alta talapas yaka dumtum. Ikta flush munk alta. Alta naika flatwa. Huik kanchi naika. Chaku kalapayakwa ukuk elahi a mithlait. Alta yakim iskam ukshayim. Yaka munk flakskin yaka. Yaka munk thkup yaka ithweli. Yaka iskam iskam kanaway uk ithweli thkup. Yaka mashmash kanaway ka. Alta yaka mash shayim yak tumtum kopa molala ilahi. Alta talapas yaka wawa ukuk tilaham yakwa alki dret thlaskat kumdux katapus iskam nawich huik kultus tilakam a thlaska alki thlaska iskam mawich kakwa thlaska alki. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.